glaubst du denn?
Was 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 glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Wir sind's wieder und suchen Antworten in Heiligen Schriften auf Fragen von heute. Und wir, das sind
Jutta Lehnert, Theologin.
Und Katrin Wolf, Künstlerin und Journalistin. Und Jutta, wir haben ja über Hiob und den Teufel und so gesprochen und über den richtigen Weg und wer will ich sein und wirklich, also da rumort so ein bisschen in mir, weil ich meine, wir kennen ja alle irgendwie auch so diese Leute, die anscheinend mit einem goldenen Löffel auf die Welt gekommen sind oder mit einem Porsche oder so, die dann einfach zweimal im Jahr auf die Malediven fliegen oder in, also. Und wenn ich mir dann sage, ich möchte aber irgendwie gerecht sein, ich möchte für mich den richtigen Weg gehen und habe aber das Gefühl, ich strampel mich ab und anderen wird es wirklich einfach so im Schlaf gegeben. Ich empfinde es als ungerecht und ich glaube, ich bin auch nicht die Einzige. Das ist für mich wirklich so eine Frage, wenn die Bibel dann immer, ja, sei gerecht und sei, und so, hä? Aber, oder ich meine, jetzt zum Beispiel ja auch, da wird dann immer so gesagt, ja, im Himmel wird es den Armen dann aber besser gehen. Das ist doch auch irgendwie nur eine Verarsche, um mir jetzt zu sagen, irgendwie sei bescheiden und wir können nicht alle reich sein. Ein paar müssen oben und ein paar müssen unten sein.
Nein, also den Armen wird es im Himmel besser gehen, so genau ist die Bibel nicht. Den Armen muss auf Erden besser gehen. Also Armut ist auf Erden eine Schande in Gottes Augen. Nicht erst, wenn alles vorbei ist. Über diese Sache, also dass man in Zorn geraten könnte darüber, dass es den Reichen immer gut geht, dass ihnen alles sozusagen in den Mund fliegt.
Ja, und dass sie auch immer reicher werden.
Immer reicher werden, dass sie die normalen Sorgen von Menschen nicht haben. Darüber eifert sich ein Psalm. Im Alten Testament gibt es ja das Buch der Psalmen. Es gibt 150 Psalmen.
Sag nochmal kurz, was ein Psalm eigentlich ist.
Ein Psalm ist ein Gebet. Also das heißt, es sind viele verschiedene Gebete. 150 sind hier gesammelt. Die sind mehrere tausend Jahre alt, und aber aus unterschiedlichen Zeiten und sprechen ganz bestimmte Situationen an. Sind aus bestimmten Nöten oder aus bestimmten Sorgen oder auch aus Wut niedergeschrieben. Und hier der Psalm ist in Wut niedergeschrieben.
Also das heißt, da war einer vor 1000 Jahren schon genauso sauer wie ich.
Und vor 3000 Jahren.
Vor 3000 Jahren genauso sauer wie ich und schreibt einfach mal so einen Psalm 73. Coole Sache.
Also ich lese mal ein paar Worte da draus vor, damit man merkt, was ein zorniger Psalm ist. Also er sagt zum Beispiel, ich ereifere mich über die Leute, denen es immer gut. Die menschlichen Mühen sind ihnen fremd. Sie tragen Hochmut als Halskette und Gewalt umhüllt sie wie ein Gewand. Also sie gehen immer ganz normal mit Gewalt vor. Aus dem Fett blickt ihr Auge hervor. Also die haben dicke Gesichter, sind wohl genährt, heißt das, ja. Und Einbildungen überfluten ihr Herz. Also sie lassen sich von völlig falschen Dingen
leiten. Da fällt mir gerade ein ganz aktueller Politiker zu diesem Bild ein. Verrückte Sache.
Lass es lieber sein. Es ist okay. Jedenfalls, sie prahlen, sie können sich in der Öffentlichkeit ganz toll verkaufen. Und dann seine größte Wut entlädt sich über die eigenen Leute. Und dann sagt er noch, sogar Gottes Volk wendet sich ihnen zu. Und sie sagen, ja, also, wenn die so großes Glück haben, dann wollen wir so werden wie sie.
Ja.
Ja, und wird Gott merkt das ja gar nicht. Gott ist im Himmel, merkt gar nicht, wenn wir von ihm abfallen.
Außerdem, ich könnte auch denken irgendwie, dass Gott die ja eigentlich gut findet, weil warum haben die so viel Dusel?
Warum haben die so viel Dusel und so? Also, sogar die frommen Menschen lassen sich von diesen falschen Vorbildern anstecken und da entzündet sich sein Zorn. Also man merkt, dass er böse ist wie sonst was und dann sagt er plötzlich, sogar ich war in der Gefahr, denen auf den Leim zu gehen und zu denken, ach, das ist aber ein tolles Leben, was sie führen, das will ich auch. Und er sagt, ich war auch in der Gefahr, wirklich bitter und böse darüber zu werden. Also, dass die Bitternis darüber mein ganzes Herz überflutet.
Also Neid und
Neid und sich wehrlos zu fühlen, sich überrannt zu fühlen. Und dann sagt er plötzlich, das war für mich ein ganz harter Kampf, bis zu dem Moment, als ich mich, er nennt das dann, im Hause Gottes befand, also als ich mich wieder Gott und seinen Worten annäherte, als ich mich wieder in die Obhut Gottes, da habe ich gedacht, Und plötzlich wird ihm klar, nee, diese Reichen, diese Typen, die hier oben auf sind, die sich so toll gerieren, die Gott weiß, wie viel Glück haben, die leben nicht für immer. Gott lässt sie fallen. Gott lässt sie straucheln. Sie werden irgendwann voll Schrecken wach. Also er schildert dann so ein bisschen, dass Gott das nicht durchgehen lassen wird. Also er baut darauf und sagt das ganz klar, deren Macht hat nicht für immer Bestand. Also das wird irgendwann vorbeigehen. Ich meine, das muss man ja heute auch denken. Man sieht das ja auch, dass das nicht von Ewigkeit ist. Das Problem ist natürlich, muss man gleich dazu sagen, bis dahin haben die Reichen sehr viel Schaden angerichtet oder sehr viele Menschen mit ins Unglück gestürzt. Und dann sagt er plötzlich, das will ich aber nochmal zitieren, bis ich das erkannt hatte, nennt er sich, ich war plötzlich wie ein Rindvieh, ja, so dumm wie ein Rindvieh, bis ich verstand, dass vor Gott sie nichts gelten. Vor Gott gelten sie nichts. Sie sind nichts, sie werden zerfallen. Und für mich ist das, was Gott mit Menschen will und wie er mich will, für mich ist das das Wichtigste. Ich lasse mich nicht beirren. Und er sagt dann ganz am Schluss, neben dir, Gott, gefällt mir nichts auf der Erde. Also das ist schön, was er dann am Schluss sagt. Ich habe mich wieder gefangen und lasse mich vom Zorn nicht wegraffen. Ich lasse mich von nicht verwirren. Ich bleibe dieser anderen Lebensweise treu. Mhm. Ja.
Lass uns das mal ein bisschen aufschlüsseln. Du sagst er, wir wissen nicht, wer das geschrieben hat.
Aber es muss in einer Zeit gewesen sein, wo, sagen wir mal, im Hellenismus die Großgrundbesitzer erstarken und die kleinen Bauern also im Griechischen immer verarmen und so, dass plötzlich Ungerechtigkeit in die Gesellschaftsordnung größere Ungerechtigkeit in die Gesellschaftsordnung einzieht. Also aus der Zeit muss der Psalm also sein.
Du sagst dann, als er im Haus Gottes ist, wird ihm klar, was meint, also er steht da ja nicht in der Kirche, die gab es ja noch nicht. Also was meint dieses Haus Gottes?
Er ist vielleicht im Gebet mit Gott. Also man könnte sagen, vielleicht ist er schon in einer Synagoge, vielleicht ist er im Tempel, vielleicht ist
aber
er in
das,
einer...
Aber ist das wichtig?
Nein, das ist überhaupt nicht wichtig. Also zu dieser Erkenntnis kann man immer kommen, dass mein Zorn mich auch hinwegtragen kann, dass ich neidisch werden kann, dass ich denken kann, ah, so will ich es auch mal haben wie die. Also, dass man einfach sich verwirren lässt und sich abbringen lässt.
Der Verwirrer,
lässt.
Der Teufel, den hatten wir schon mal.
Ja, da ist er mal wieder am Werk.
Aber ich möchte auch gerne mal auf den Zorn kommen, denn klar, der Zorn kann mich ablenken, aber er hat es ja auch da im Zorn geschrieben und es gibt ja da auch einen gerechten Zorn.
Ja, der ist wunderbar und den brauchen wir auch. Aber ich würde gerne ein Beispiel erzählen, wie man auch mit Kälte, mit Sachlichkeit diesen Mächtigen beikommen kann. Also mir fiel, als ich den Psalm jetzt nochmal gelesen habe, die Anne Brohrhilke ein.
Wer ist das denn?
Das war eigentlich eine leitende Finanzbeamtin und der ist aufgefallen, vielleicht sagt einigen Zuhörerinnen und Zuhörern noch Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte was.
Oder also ich habe da eine Serie gesehen bei Netflix über Cum-Ex. Ja, ja. Da geht es irgendwie um Geldschieberei.
Steuerbetrug am deutschen Staat im allergrößten Stil. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die haben also, ich sage es mal ganz verkürzt, Aktienpakete verkauft und dann haben sie sich die Steuern zurückerstatten lassen, die sie vor dem Verkauf gar nicht gezahlt hatten. Sag mal ganz simpel. Und dem ist diese Finanzbeamtin auf die Schliche gekommen. Die Banken haben noch behauptet, das sei alles legal und sie hat nachgewiesen, nein, das sind illegale Geschäfte. Der deutsche Staat wurde mehr als 100 Milliarden Euro betrogen. Und sie hat die Prozesse angeleiert und hat ganz viel Widerstand erfahren, um das Geld, das Steuergeld, das ist ja Steuerbetrug ohne Ende und Strafen auch. Um die ersten Prozesse hat sie auch schon gewonnen, ja. Es sind schon ein paar Milliarden zurückgekommen. Und jetzt werden im Moment weitere Prozesse geführt. Nur sie hat so viel Schwierigkeiten gemacht bekommen, dass sie jetzt aus dem Staatsdienst rausgegangen ist. Sie hat also gekündigt und ist jetzt bei Fair Steuern, bei einer Initiative, die dafür sorgen will, dass unsere Gesetze, Steuergesetze weiterentwickelt werden. Also, dass solche Betrügereien nicht mehr so leicht möglich sind.
Mhm,
also,
aber dich fasziniert daran, dass sich eine einzelne
Person, die das gecheckt hat, und zwar in ganz kaltem Kalkül, also die nicht, natürlich konnte die auch zornig reden, aber sie hat ganz eiskalt das Gesetzeswerk zerlegt und hat ganz eiskalt diese Strategie der Banken auseinandergenommen, mit eiskaltem Blut.
Ja.
Da muss man den Verstand behalten und darf sich nicht vom Zorn wegtragen lassen. Und das ist ihr gelungen. Und das ist natürlich, das imponiert mir, dass eine Beamtin also das hingekriegt
okay,
hat.
Aber trotzdem, ich finde, dieser Psalm wirft auch viele Fragen auf, weil wenn es eben dann so heißt, dass die Reichen also letztendlich vor Gott keinen Bestand haben werden. Aber wo sehe ich das denn? Ich meine, weißt du, sie machen, was sie wollen. Sie zerstören die Umwelt. Also mit meinem Privatflieger fliege ich dann und mit meinen dicken Autos 5 an der Zahl oder 27 an der Zahl. Wo werden sie denn zur Rechenschaft gezogen? Ich sehe es nicht. Also, und ich sehe auch, sie vererben ihr Geld. Es geht in die nächste Generation weiter. Ganz ehrlich, also ich finde es an der Stelle schön, dass es so einen Psalm gibt, dass es diese Gedanken gibt. Aber wenn du eben auch sagst, er ist 3000 Jahre alt, er wird ja nicht wirkmächtig in meiner Welt heute.
Ich muss noch mal darauf zurückkommen. Wir müssen daran arbeiten. Es ist möglich, daran zu arbeiten, unsere Gesellschaft gerechter zu machen. Auch unser Gesetzeswerk, wir sagen immer der deutsche Rechtsstaat, aber dieser Rechtsstaat ist nicht statisch, sondern Rechtssysteme sind immer fehlerhaft und sie müssen auch immer wieder weiterentwickelt werden. Sobald eine solche Sache sich auftut, wie jetzt dieser Riesenbetrug, muss sofort daran gearbeitet werden, dass unser Rechtssystem hier verbessert wird. In der Frage der Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen. Wir müssen immer wieder daran arbeiten und nicht aufgeben. Es ist ein ganz langer Weg durch die Geschichte, hin vom Zynismus der Reichen und Mächtigen zu einer gerechten Gesellschaftsordnung. Aber wir müssen an der Arbeit dranbleiben, nicht? Das ist es eben. Und da aufzugeben und zu sagen, das andere ist aber einfacher, schneller, billiger zu haben. Ich schlage mich auf die Seite derjenigen, die schneller dazukommen. Das ist der einfache Weg. Aber es ist nicht der Weg, den wir wirklich brauchen, auch in der Weltgemeinschaft nicht.
Gut, und was ich natürlich auch darin höre und auch immer wieder im Leben erlebe, ist, dass dieser Mensch, der das geschrieben hat, am Ende, als er dann im Hause Gottes war und Gott sieht, unglaublich froh wird. Also der kommt mir dann irgendwie, er ist nicht mehr zornig, sondern er findet zu sich, er findet auch zu einer Lebensfreude und damit natürlich, und das erlebe ich bei vielen Menschen, die ich als gläubig empfinde oder eben auch zum Beispiel bei vielen Künstlerinnen und Künstlern, die ja auch so eine Art Schöpfung haben, indem sie Kunst machen. Also da sehe ich oft irgendwie sehr frohe, sehr auch entspannte Menschen und nehme das vielleicht als Trost mit, dass dieser Frieden mit mir selber eben nichts damit zu tun hat, wie viel Geld ich habe und wie oft ich dann auf die Malediven fliege.
Ja, vielleicht gehört auch noch eine Sache dazu. Er wird nicht neidisch. Also Neid ist eine ganz vergiftende Geschichte. Die spielt ja in dem Verhältnis zwischen Reichtum und Armut auch eine große Rolle. Und er vermeidet es, den Neid in sich zu züchten. Also er ist nicht zufrieden mit dem, wie es ist. Dafür ist er viel zu zornig, ja. Und er hofft auf die Gerechtigkeit. Aber was er auch nicht übernimmt, er übernimmt keine Neidgefühle. Und das macht ja auch stark zu sagen, nein, ich habe meinen Lebensweg gefunden, so wie es ist. Ich versuche dafür zu kämpfen, dass es noch gerechter zugeht, aber ich lasse mich nicht durch Neidgefühle auf etwas Falsches verleiten. Also das finde ich an diesem Beter des Psalms, er beruhigt diese Neidgefühle und das finde ich auch sehr, sehr schön.
Ja, und ich finde es einfach krass. Ich meine, wir suchen Antworten und finden sie in einem Psalm 73, der einfach mal 3000 Jahre alt ist und er ist so knallaktuell. Das ist schon Wahnsinn. Also dafür danke ich dir sehr, dass du uns mitgenommen hast in diese Schrift. Und wir bleiben natürlich an der Stelle unbedingt neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.